Der Klassiker ist halt jemand, der schnarcht, hört irgendwann mal auf zu atmen. Das kann dann bis zu einer Minute gehen. Im Körper läuft eine unglaubliche Stresssituation ab.
Aber ich stelle mir das gerade relativ schwierig vor, mit einer Maske zu schlafen. Ich glaube, davor haben die meisten wahrscheinlich schon Hemmungen.
Das ist auch für viele so ein wirklicher Hemmschuh. Aber wenn halt das funktioniert und so ein Patient am nächsten Tag sagt, endlich, seit Jahren fühle ich mich mal wieder ausgeruht und erholt, dann nimmt man das gerne in Kauf.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge, Markus.
Hallo Thomas und schönen guten Morgen.
Markus, ich sitze ja hier gerade auf Mallorca und genieße die Sonne und das Thema, was du heute mitgebracht hast, das passt eigentlich sehr gut zum Urlaub, finde ich zumindest.
Aha, okay. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du gut geschlafen hast. Ja, weil das ist ja.
Genau das habe ich getan.
Das ist ja genau unser Thema heute, mal wieder. Weil Schlaf ist für unsere Gesundheit, man kann es ja wirklich nicht oft genug wiederholen, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und wenn Schlaf gestört ist, dann geht es uns nicht gut und vor allen Dingen geht es auch unserem Herz nicht gut. Und deswegen widmen wir uns immer mal wieder in unserem Podcast mit dem Thema Schlaf und unter anderem dann heute auch. Und ich bin schon mal froh, dass du eine geruhsame Nacht vollbracht hast, selbst auf der Ballermann-Insel offensichtlich.
Ja, wobei man kann ja auf Mallorca auch viele Dinge machen, die nichts mit Ballermann zu tun hat, um der Insel nochmal kurz eine Rettung zu geben. Aber tatsächlich habe ich sehr gut geschlafen und Markus, wir werden uns ja heute darüber unterhalten. Ich glaube, ich habe auch so gut geschlafen, dass meine liebe Frau auch schlafen konnte, weil ich nicht geschnarcht hatte, keine Atemaussetzer hatte und all die Dinge, die wir heute besprechen, zumindest nicht störend hier in den Schlafbereich hineingebracht habe.
Ja, genau. Du hast mal ein paar Stichworte gebracht. Also Schnarchen, Atemaussetzer, Müdigkeit. Darum geht's heute. Klingt alles eigentlich so ein bisschen harmlos, aber kann wirklich gefährlich werden für unser Herz. Und ja, frag doch einfach mal, was dich so primär mal an dem Thema Schlaf, du als Laie, an was du da denkst, auch in Bezug auf das Herz und was dich da interessiert.
Also Markus, das Erste, was für mich eine Frage ist, die im Raum steht, natürlich haben viele Menschen, vor allem Männer, das Problem, dass sie schnarchen, aber ab wann wird ein Schnarchen für mich, als der ich das auslöse, überhaupt gefährlich?
Ja, genau, also das Schnarchen als solches ist ja jetzt keine Erkrankung. Es ist einfach lästig, meistens natürlich nicht für den, der schnarcht, sondern für den, der daneben liegt. Wobei es ja da auch ganz große Unterschiede gibt. Also ich kenne Paare, da ist es gar kein Problem. Dann gibt es Paare, die schon seit langem getrennte Schlafzimmer haben, weil einer der Partner schnarcht. Also Schnarchen allein ist ja eigentlich nur mal ein Geräusch, Thomas. Ja, das wird vom Gaumensegel verursacht, das dann sozusagen wie im Wind, also durch den Atemzug, wenn man das mal mit Wind bezeichnen kann, vibriert und das macht dann tatsächlich ein ordentliches Geräusch. Ich habe mich immer gefragt, meine Güte, ist so ein kleines Gaumensegel, kann so laut werden, aber das kann schon ordentlich ja vibrieren und damit auch Schallwellen aussenden. Und das ist ja eigentlich, außer dass es nervend ist für den Partner, keine größere Sache. Ja? Wenn es aber zu Atempausen kommt, durch das Schnarchen, dann nennen wir das Schlafapnoe. Also Apnoe heißt, wir atmen nicht. Und das heißt natürlich, dass der Körper dann für mehrere Sekunden keinen Sauerstoff bekommt, wenn wir nicht atmen. So wie wenn du die Luft anhältst über längere Zeit. Und das wäre, glaube ich, auch kein Problem, wenn das einmal in der Nacht auftritt. Aber bei so einem Schlafapnoeker kommt es halt zigmal die Nacht vor. Und das ist dann gefährlich.
Markus, wenn jetzt ich schnarche oder dann sogar diese Atemaussetzer habe, dann wird natürlich mein Schlaf massiv beeinflusst, weil ich ja dann, wenn ich in der Tiefschlafphase wäre, reißt es mich ja aus dem Tiefschlaf raus und wenn es ganz dumm läuft, dann wache ich ja sogar auf.
Genau, ja. Und das ist genau das, was der Organismus und der Körper dann auch merkt. Der Betroffene manchmal ja, meistens aber nicht. Ja? Sondern oft ist der Partner derjenige, der sagt, Mensch, erstmal hast du heute Nacht wieder geschnarcht und dann hast du auch mal eine ganze Zeit lang gar nicht geatmet. Und der Klassiker ist halt, jemand, der schnarcht, hört irgendwann mal auf zu atmen. Das kann dann bis zu einer Minute gehen, habe ich auch schon miterlebt und mit aufgezeichnet. Und dann kommt so ein Weckmechanismus in Gange, der funktioniert recht zuverlässig. Das heißt, wir wachen auf und haben natürlich eine enorme Sauerstoffschuld. Diese Menschen atmen dann mindestens eine halbe Minute lang sehr, sehr massiv und sehr tief, um ihr Kohlendioxid, was sich gespeichert hat im Körper, abzuatmen. Merken das aber zum Teil, wie gesagt, nicht. Objektiv schlafen sie, aber im Körper selbst läuft eine unglaubliche Stresssituation ab.
Du Markus, wie oft sollte man eigentlich durchschnittlich pro Minute atmen in der Nacht, wenn man, sage ich mal, einen gesunden Schlaf hat?
Ja, das ist immer so ein bisschen natürlich auch unterschiedlich, wie groß du bist, wie alt du bist und wie trainiert du bist, wie dein Zustand deiner Lunge ist. Ich würde mal sagen, der Durchschnitt atmet so 13 bis 15, 16 Mal in der Nacht pro Minute.
Und der Puls ist natürlich dann als Ruhepuls nochmal ein bisschen geringer wahrscheinlich in einem sehr guten Schlafmoment.
Richtig, genau. Also der ist völlig physiologisch, also im Schlaf regenerieren wirklich alle Organe beziehungsweise machen Aufräumarbeiten. Kannst du das einfach so vorstellen wie irgendeine Fabrik oder irgendeine Einrichtung, wo tagsüber High Life ist und nachts werden dann die Spuren des Tages beseitigt, man ruht sich aus, man präpariert sich für den nächsten Tag und so macht es der Körper auch. Das heißt, unsere Organe müssen ja weiter arbeiten, aber wie in so einem, ich würde mal sagen, Standby-Modus. Ja? Auch das Gehirn verarbeitet ja im Traum die Dinge des Tages, ist ganz, ganz wichtig, auch für unseren gesunden Schlaf, dass wir diese, du hast es ja schon ein bisschen angerissen, diese verschiedenen Schlafphasen haben und auch die REM-Schlafphasen. Also zusammengefasst, der Körper schaltet einfach auf Erholung, Puls geht runter, Blutdruck geht runter, Atemfrequenz geht runter, Temperatur geht runter und natürlich die Stresshormone auch.
Markus, lass uns mal mit dem vielleicht paar Klischees aufräumen. Wen trifft eigentlich das Thema Schnarchen und Schlafapnoe am meisten? Kann das jeden treffen? Kann das nur Männer treffen? Kann es mit Übergewicht zu tun haben, mit Alkoholkonsum? Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, also es gibt natürlich schon den klassischen Patienten, den wir jetzt da so vor Auge haben. Und es ist meistens ein etwas älterer, übergewichtiger Mann, wo man sich jetzt nicht wundern würde, wenn er sagen würde, also meine Frau sagt, ich schnarche. Ja? Also das Klischee, das stimmt schon teilweise. Übergewicht ist wirklich einer der wichtigsten Risikofaktoren, aber es können, habe auch schon schlanke Menschen getroffen, die das haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du normalgewichtig bist, du nie eine Schlafapnoe bekommst. Frauen holen nach der Menopause deutlich auf, was die Inzidenz, also die Häufigkeit anbelangt, vor der Menopause selten. Ja? Deswegen wird die Diagnose, man denkt immer, Frauen schnarchen nicht, ja, was natürlich ein Irrtum ist und Frauen haben auch Schlafapnoe, aber man denkt halt nicht so dran, weil es einfach nicht so richtig ins Schema passt.
Und wie sieht es mit dem Alkoholkonsum aus? Gefühlt schnarcht man häufig nach exzessivem Alkoholgenuss.
Richtig, genau. Also Alkohol ist ein ganz starker, ist nicht die Ursache, aber triggert das Ganze nochmal. Und deswegen ist für jemanden, der diese Erkrankung hat, Alkohol im wahrsten Sinne des Wortes Gift. Und sollte auch, kommen wir sicherlich ja später noch dazu, auf alle Fälle unterlassen werden, gell, damit man diese Veranlagung nicht noch potenziert.
Lass uns mal auf die Schlafapnoe nochmal eingehen und einfach die nüchterne Frage stellen, wie diagnostiziert man das überhaupt? Also ich komme jetzt zu dir in die Praxis, wir haben eine Untersuchung, du stellst mir die Frage danach, wie mein Schlaf ist und vielleicht nehme ich das ja selber gar nicht so richtig wahr mit meiner Schlafapnoe. Wie gehst du denn damit um?
Ja, also das ist wirklich, die Diagnose ist gar nicht so einfach, Thomas. Weil, also vielleicht, wenn wir noch mal kurz auf die Pathophysiologie eingehen, was da passiert. Also diese Erholung beim Schlafapnoiker, die findet ja nicht statt, diese nächtliche Erholung, weil der Sauerstoff fällt durch dieses Nichtatmen im Blut ab. Das ist übrigens nicht der Atemantrieb. Ja, ist immer wieder, ich habe es schon ein paar Mal gesagt in unserem Podcast, wir atmen nicht, weil wir wenig Sauerstoff im Blut haben. Wir atmen, weil wir viel CO2 im Blut haben. Also unsere Fühler sind auf CO2-Anstiege ausgerichtet. Deswegen atmen wir auch beim Sport irgendwann etwas heftiger, wenn wir Laktat produzieren, was eine Säure ist. Die wird gepuffert. CO2 steigt enorm an und das müssen wir abatmen. Ja, und umgekehrt, wenn wir einen Sauerstoffmangel haben, zum Beispiel bei einer Kohlenmonoxidvergiftung, dann kriegen wir keine Atemnot. Das kann man sich als Laie schwer vorstellen. Unser Sauerstoffgehalt geht massiv nach unten. Kohlenmonoxid besetzt unsere Blutkörperchen, unsere roten, weil die deutlich affiner sind als der Sauerstoff. Sauerstoff wird verdrängt, steht nicht zur Verfügung und die Betroffenen bei so einer Vergiftung, die kriegen nicht irgendwie Schnappatmung und reißen die Fenster auf, sondern die schlafen einfach ein und merken gar nicht, dass sie vergiftet werden. Deswegen immer diese tragischen Unfälle. Also das nur als kurzer Exkurs. Also mit dem Anstieg vom CO2 entsteht dieser Stress in der Nacht. Wir kriegen Herzrasen, wir kriegen Blutdruckspitzen. Sehen wir auch oft bei Langzeitblutdruckmessungen, dass diese Schlafapnoiker in der Nacht gar nicht mit dem Blutdruck nach unten gehen, weil sie einfach diesen Stress haben. Und dieser Stress, der zeigt sich natürlich im Alltag des Patienten, ohne dass er es oft genau definieren kann. Also die kommen halt, diese Patienten, und sagen, sie sind einfach fertig, ja, nicht leistungsfähig. Und natürlich sind sie auch müde. Aber das sind alles Symptome, die dir jetzt jeder Manager oder jede Krankenschwester im Schichtdienst oder jede Mutter mit 4 Kindern auch erzählen könnte und die man natürlich leicht abtut. Naja, klar. Sie haben ja auch einen stressigen Job und sie schlafen wenig. Und damit ist das Thema halt oft gegessen.
Aber Markus, dieses Thema Müdigkeit, wie du gerade ansprichst, kann ja auf vieles hinweisen. Also ich kann zu dir in die Praxis kommen und einfach sagen, ja, ich bin oft müde. Dann ist ja dieses Thema Schlafapnoe nicht unbedingt die erste Wahl. Oder das kann ja auch viele andere Ursachen haben. Also ich glaube, ich stelle es mir jetzt nicht ganz so einfach vor, aus der Müdigkeit heraus für dich jetzt die richtigen Wege einzuschlagen.
Genau, und deswegen kann man aber mit ein paar gezielten Fragen kommt man der Diagnose dann oft schon näher. Also zunächst mal guckt man sich den Patienten an und diese Schlafapnoiker, die sehen wirklich kaputt aus. Ja, die haben Ringe, die klassischen Ringe unter den Augen. Die sehen einfach nicht vital aus. Ja? Und dann frage ich ganz gerne, die sagen ja dann auch oft, sie sind so müde, sie können ständig schlafen. Und dann frage ich immer, ob der Schlaf sozusagen kommt, ohne dass der Patient es möchte, oder dass er sagt, naja, ich mache halt einen Mittagsschlaf und das gönne ich mir und dann geht's wieder weiter. Die letzteren sind oft Patienten, die wirklich einfach chronisch zu wenig Schlaf bekommen, in der Nacht nur 3 oder 4 Stunden schlafen, sei es, weil sie zu viel Arbeit haben oder weil sie nicht zur Ruhe kommen. Und die Schlafapnoeker, die haben auch sehr häufig diesen Sekundenschlaf. Die können zum Beispiel auch im Wartezimmer, wenn sie auf den Termin warten, kurz mal einnicken. Im schlimmsten Fall, ich habe schon Manager gehabt, die sind während Sitzungen eingeschlafen, was natürlich sehr peinlich sein kann. Und schlimmer noch, wenn es beim Autofahren passiert, also Stichwort Sekundenschlaf, ja. Und spätestens dann, wenn so ein Symptom auftritt, gehen diese Menschen auch zum Arzt und dann kommt man zumindest der Verdachtsdiagnose schon relativ nah.
Also kann man das so sagen, wenn man Müdigkeit verspürt, obwohl man eigentlich ausgeruht sein sollte, dann ab zu dir?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Thomas. Also der Klassiker, man wacht morgens auf, sagt, bin gestern Abend extra früh ins Bett, habe 8 Stunden geschlafen, stehe morgens auf und fühle mich wie gerädert. Das sind Menschen, die im Bett waren, auch geschlafen haben, aber keinen Tiefschlaf hatten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Also müde oder fertig morgens aufstehen, obwohl man formal sehr, sehr lange im Bett war und geschlafen hat.
Kann man eigentlich zu lange schlafen? Also erzeugt man irgendwann den gegenteiligen Effekt?
Ja.
Wenn man jetzt mehr wie 8 Stunden schläft zum Beispiel?
Ja, man kann, also es ist sehr eine individuelle Spanne, aber ich sag mal spätestens bei Erwachsenen, die über 10 Stunden schlafen, ist es irgendwann nicht mehr gesund. Also es ist so wie beim Sport, zu wenig ist ungesund, zu viel aber auch. Also deswegen sollte man beim Erwachsenen, wenn ich mal so einen groben Mittelwert, würde ich mal sagen, zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf dürfte ausreichend sein.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen und ich komme zu dir in die Praxis, dann ist, glaube ich, das Einfachste, wenn ich dann in dem Gespräch mit dir einfach sage, ich schnarche nachts, dann geht einfach auch schon ein gewisser Mechanismus bei dir los, oder?
Ja. Und noch einfacher ist es, wenn die Ehefrau sagt und er hat macht nachts so Pausen und dann wacht er auf und dann atmet er eine Minute lang wahnsinnig stark, dann ist eigentlich die Diagnose schon gestellt, ohne dass man das jetzt groß gemessen hat. Das kann man aber machen. Also man kann dann anhand von Fragebögen, die also genau, was wir eben eigentlich auch schon erörtert haben, da geht es auch noch darum, diese Menschen zum Beispiel schlafen grundsätzlich vor dem Fernseher ein. Ja? Also jetzt nicht, ich weiß, dass es sehr, sehr häufig ist, dass man wirklich vor dem Fernseher, und manche nutzen das auch, um einfach abends irgendwie, die haben das schon eingepreist, ich lege mich vor den Fernseher und irgendwann schlafe ich ein und das möchte ich auch. Ja, das ist zu unterscheiden von denen, die eigentlich sich darauf freuen, jetzt eine interessante Sendung zu sehen und merken nach einer Minute, bin ich schon weg gewesen. Gell? Also auch da wieder der Aspekt, ich will eigentlich was anderes machen, aber der Schlaf übermannt mich. Und das wird in Fragebögen, kann man da einen Score bilden, und wenn der Score entsprechend hoch ist, ist die Verdachtsdiagnose schon sehr, sehr nahe. Aber der Goldstandard und auch die Diagnose, die gilt als gesichert, wenn man eine sogenannte Polysomnographie macht. Das ist also eine Aufzeichnung deines Schlafes, und es ist ein bisschen aufwendiger, wie du das vielleicht kennst, mit irgendwelchen Armbändern oder Ringen, die es so auf dem Markt gibt. Die sind zwar auch nicht ganz verkehrt, aber richtig aussagekräftig ist eigentlich nur diese Somnographie. Da kriegst du 2 Gurte, einen um den Bauch, einen um den Brustkorb. Du kriegst ein kleines Schläuchlein an die Nase, die den Atemfluss misst. Du kriegst ein EKG, in manchen Fällen auch ein EEG, und du kriegst ein Gerät für die Sauerstoffsättigung an den Finger. Und manchmal auch noch ein Blutdruckmessgerät. Und dann wird im Grunde genommen dein gesamter Schlaf aufgezeichnet. Die Geräte können auch sehen, wann du schnarchst, wann die Pausen sind, in welcher Seitenlage du geschnarcht hast oder ob du auf dem Rücken nur geschnarcht hast. Ja. Also da kann man dann extrem viel rauslesen und dann ist die Diagnose gesichert.
So, und wenn ich jetzt dieses Thema Schlaflabor durchexerziert habe und dann diese Erkenntnisse alle sehr klar im Raum stehen, dann ganz ehrlich, Markus, was soll ich dann machen damit? Was sind dann die nächsten Schritte, dass ich zu einem besseren Schlaf komme? Das ist, glaube ich, das, was die meisten beschäftigt.
Ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal, ich hatte jetzt gedacht, du fragst mich jetzt sicherlich, ja, wie kann ich denn eigentlich schlafen, wenn ich da so verkabelt bin? Mache ich doch kein Auge zu. Ja? Aber diese Menschen, um die es geht, die sind ja entsprechend so müde, dass die auch in jeder Situation und in jedem, also wenn ich in der Sitzung einschlafe, schlafe ich auch ein, wenn ich verkabelt bin. Also das ist in den seltensten Fällen, sagen die Schlafmediziner, ein Problem, dass man nichts messen kann, weil der Patient einfach kein Auge zugemacht hat. Ja, das nur nebenbei. Und dann, ja, kommt man sich dem Befund an. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen, gell? Und man wird natürlich wie immer erstmal versuchen, durch eine Änderung des Lebensstils dieser Schlafapnoe beizukommen. Das heißt, natürlich, wenn jemand übergewichtig ist, sollte er Gewicht abnehmen, den Alkohol auf alle Fälle deutlich reduzieren, wenn man viel konsumiert. Natürlich auch keine Schlaftabletten nehmen, kommt jetzt in der Regel nicht vor, weil die Leute sind ja müde, aber man sollte das nicht auf alle Fälle nicht noch dazu nehmen. Regelmäßige Schlafzeiten einhalten natürlich, also so eine, wie man es so schön sagt, Schlafhygiene. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel Menschen nur auf dem Rücken schnarchen. Ja, das hängt wieder mit der Anatomie zusammen, dass dann das Gaumensegel den praktisch Atemfluss komplett verlegen kann. Das heißt dann übrigens, ist dann die obstruktive Form der Schlafapnoe. Also das heißt, da wird einfach ein Luftweg abgeklemmt, dicht gemacht. Ja? Zu unterscheiden von der zentralen Schlafapnoe, wo einfach das Gehirn irgendwann in der Nacht zentral entscheidet, jetzt wird erstmal nicht mehr geatmet. Ja? Ist oft bei den älteren Menschen so der Fall. Und die Auswirkungen sind die gleichen, die Behandlung halt etwas anders, weil wenn ich wirklich von der Lage abhängig bin, dann kann ich natürlich versuchen, dass ich im Schlaf diese Lage nicht einnehme. Jetzt fragst du mich, ja, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht im Schlaf denken, ich liege jetzt auf dem Rücken und drehe mich. Aber da gibt's so solche Tricks, indem ich mir zum Beispiel solche Rucksackverbände anlege und da ist hinten ein Tennisball oder sonst was drin. Und unbewusst, wenn ich mich dann auf den Rücken lege, merke ich, das ist unbequem, dann lege ich mich halt auf die Seite. Ja? Funktioniert aber nicht so gut, wie man das immer so meint, wenn der Schlaf halt tief genug ist, zumindest dem Anschein nach, merkt es der Betroffene manchmal nicht ausreichend. Ja? Aber es gibt durchaus einige, die mit solchen Allgemeinmaßnahmen Linderung erfahren und man sagen kann, gut, so kann man das jetzt mal eine Weile lassen. Wenn nicht, dann gibt's natürlich die Therapie der Wahl. Das ist die CPAP. Maskenbeatmung in der Nacht, wo also durch einen kontinuierlichen Druck in dieser Maske, in diesem System verhindert wird, dass deine Atemwege sich verlegen. Die sind dann also immer offen und das heißt, dann ist die Ursache mehr oder weniger behoben.
Aber ich stelle mir das gerade relativ schwierig vor, mit einer Maske zu schlafen. Ich glaube, davor haben die meisten wahrscheinlich schon Hemmungen und denken sich ja, dann wird ja mein Schlaf noch schlechter.
Richtig, genau. Ja. Also das ist auch für viele so ein wirklicher Hemmschuh, weil sie je nachdem, wie man da eingestellt ist, ist das für manche wirklich ein Problem, gell? Weil das ist ja nicht nur die Maske, ist ja auch der Apparat und der macht ja auch ein bisschen Lärm. Also auch für den Partner ist es oft eine Zumutung. Ja, es ist umständlich. Ich muss das jeden Abend anlegen. Aber und das ist jetzt wieder der Vorteil, wenn halt das funktioniert und so ein Patient am nächsten Tag sagt, endlich, seit Jahren fühle ich mich mal wieder ausgeruht und erholt, dann nimmt man das gerne in Kauf. Also hängt ein bisschen auch vom Erfolg dieser Therapie ab.
Markus, ist es dann so, dass man, wenn das dann wirklich erfolgreich war, dass man dann immer damit schlafen muss? Oder ist es dann eher so, dass man das mal eine Woche oder so erfolgreich verwendet hat und danach mein Körper sich wieder in einen normalen Schlafmodus bewegt?
Also wenn ich jetzt nicht sekundäre Ursachen habe, also wie gesagt starkes Übergewicht und viel Alkohol und Inaktivität und so weiter, dann behalte ich meine Schlafapnoe in der Regel bei. Und es ist dann schon eine lebenslange Therapie. Natürlich, wenn man das dann mal vergisst oder wenn man irgendwie sagt, heute möchte ich das nicht, wegen einmal wird es dann nicht den ganzen Organismus wieder zurückwerfen. Aber wir müssen davon ausgehen, einmal weggelassen, dann ist die Schlafapnoe wieder da mit entsprechenden Auswirkungen in dieser Nacht. Und da sich ja das ein dynamischer Prozess ist, das kann sich im Lauf der Zeit immer wieder ändern, müssen diese Patienten auch regelmäßig ins Schlaflabor und ihr Gerät überprüfen lassen, ob das noch gut eingestellt ist, ob der Druck vielleicht zu niedrig oder vielleicht zu hoch ist. Also das heißt, es ist schon ein bisschen aufwendig und für die Patienten einfach auch nervend.
Markus, ich glaube, dann ist es doch ganz sinnvoll, wenn wir jetzt noch ein paar Tipps von dir mitnehmen, die uns vielleicht davor verschonen, diesen sehr komplizierten, komplexen Vorgang einzuleiten, der sicherlich einen Erfolg hat, aber der natürlich auch sehr viel Aufwand bedeutet. Also auf Deutsch gesagt, welche Tipps gibst du uns noch mit, damit wir vielleicht auch so zu einem guten Schlaf kommen?
Ja, also ich meine, das eine müssen wir es unterscheiden für den guten Schlaf. Da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, Thomas, wo wir sozusagen die Rahmenbedingungen vom Schlaf wirklich nochmal definiert haben. Und der Schlaf geht ja nicht erst los, wenn wir im Bett liegen, sondern dazu gehört ja auch eine Vorbereitung, die durchaus schon 2, manchmal auch 3 Stunden, bevor wir schlafen, wirklich losgehen sollte, dass wir uns im Grunde genommen emotional ein bisschen beruhigen, dass wir den Alltag abschließen, ja, dass wir keine anstrengenden oder emotional aufregenden Gespräche mehr führen, dass wir unsere Smartphones, unsere Tablets ausschalten, ja, dass wir eine angenehme Temperatur haben in unserem Schlafzimmer, dass wir eine angenehme Atmosphäre haben, dass wir nicht zu warm, nicht zu kalt schlafen. Das sind so alles Dinge, die kann man sich ja gerne nochmal anhören, ja, die wir wirklich für die Vorbereitung des Schlafes machen können. Und das andere, ich habe es ja schon kurz skizziert, wenn ich eine Schlafapnoe habe, dann sollte ich wirklich versuchen, massiv an Gewicht zu reduzieren, zumindest diejenigen, die übergewichtig sind, auf Alkohol verzichten, versuchen, auf der Seite zu schlafen. In der Regel wird die Schlafapnoe vor allen Dingen auf dem Rücken ausgelöst, ja. Und vor allen Dingen, wenn der Partner oder die Partnerin Atemaussetzer bemerkt, dann das nicht abtun, sondern ernst nehmen, vor allen Dingen, wenn ich diese Tagesmüdigkeit habe und ärztlich abklären lassen.
So, Markus, Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Wir hatten ja, wie du das angedeutet hast, schon öfter über das Thema gesprochen. Was für mich hängen blieb, war die Tatsache, dass ein Schlafraum, ein Schlafzimmer bereinigt sein sollte von allen Störfaktoren. Ich erinnere mich noch schön, wie du dann gesagt hast, auch die Sorgen, die einen des Tages bewegt haben, die sollte man vor dem Schlafzimmer einfach symbolisch ablegen und dann ins Schlafzimmer gehen und sich dort entsprechend zur Ruhe begeben. Deshalb, glaube ich, sind wir beide Fans davon, dass auch kein Fernseher sich im Schlafzimmer befinden sollte.
Richtig, genau. Fernseher gibt's ja fast gar nicht mehr im Schlafzimmer, machen ja jetzt heutzutage die Tablets und iPhones und wie sie alle heißen. Ja? Richtig, ja. Danke für den Hinweis.
Markus, dann würde ich sagen, haben wir alles zu Schnarchen und Schlafapnoe besprochen heute. Nochmal deutlich gemacht, welche Wichtigkeit es hat, einen ordentlichen Schlaf zu hegen und zu pflegen. Auch damit muss man sich beschäftigen, das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb glaube ich, wir nehmen ja jetzt gerade vormittags auf, sonst hätte ich gesagt, wenn wir abends aufgenommen haben, wünsche ich dir eine gute Nacht. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht machen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, der dich so ausfüllt, dass du abends müde ins Bett singst und ohne Störung anderer in das Land der Träume dich bewegst.
Das freut mich, dass du mir das wünschst. Und ich gebe dir den Rat, solltest du heute auf deiner Ferieninsel am Pool einschlafen, solltest du mal deine Frau fragen, ob du nachts Aussetzer hast. Versprech mir das bitte.
Das mache ich lieber nett, weil ich weiß, was sie sagen wird. Und dann sehe ich mich schon wieder in einer medizinischen Diskussion mit dir, dass wir das dann wieder abklären müssen. Und das kostet auch wieder Zeit. Wunderbar. Markus, an der Stelle herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und
bis demnächst.
Schlaf gut heute Abend.
Du auch. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.